Unser heutiger Bibeltext ist das Kapitel 11 im Propheten Hosea. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balen opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, das wird sein König sein. Denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen. Und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adama dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich um in mir, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen, ja, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Wir haben ein Kapitel voll verzweifelter Vaterliebe. Es ist nicht so homogen, wie man sich immer vorstellt, dass Gottes Aussprüche sind. Es gibt so eine landläufige Meinung, die sagt, wenn Gott redet, dann muss das so ein Ausbund von Logik sein, da darf also kein Funken von Widerspruch drin stecken. Wenn wir die Bibel lesen und gerade Prophetenworte, dann merken wir, dass das oft ganz anders ist. Dass dort das Herzblut Gottes aus seinen Worten heraustropft. Das sieht man bei Jesus, wie er einerseits in der Autorität des Gottessohnes die Händler aus dem Tempel peitscht und andererseits angesichts Jerusalems auf dem Berg gegenübersteht und weint. Und beides ist seiner Liebe geschuldet. Und es irritiert manches Mal Kinder, wenn sie beides bei ihren Eltern erleben, ihre Strenge und dann wieder ihre Verzweiflung. Und beides ist derselben Tatsache geschuldet, der Liebe zu ihnen. Und es ist schwierig, ich erinnere mich an meine eigene Jugend, wie schwierig das ist und was für ein langer Prozess es ist, oder sein kann zumindest, die Sprache der Liebe der Eltern zu lernen. Es wird ja heute viel über Liebessprache publiziert, geredet und geschrieben und gelesen. So nach dem Motto, jeder hat so seins und wenn der andere das eben nicht genau trifft, dann hat er Pech gehabt. So sinngemäß, übertrag das mal, wenn meine Liebessprache die Geschenke sind und Gott schickt mir das nicht, was ich möchte, dann habe ich eben Pech gehabt. Woher soll ich denn wissen, dass er mich liebt? Es geht aber nicht darum, dass die Eltern die Liebessprache ihrer Kinder lernen, sondern dass die Kinder die Liebessprache ihrer Eltern lernen. Es geht nicht darum, dass Gott uns so liebt, wie wir das möchten, sondern es geht darum, dass wir so werden, dass wir die Liebe Gottes verstehen. Und das fordert uns heraus. Und diese Herausforderung ist nicht zu umgehen. Und so ist es der Dienst der Propheten, Menschen immer wieder wachzurütteln, das Wort Gottes zu hören und zu tun. Denn, so sagt Jesus, wer mein Wort hört und es hält oder tut, der ist es, der mich liebt. Wir haben vorhin gesungen von der Liebe zu Jesus und von der Hingabe und von der Anbetung. Und ich hatte am meisten diese eine ganz kleine Zeile angesprochen. Wir beten dich an mit ganzem Herzen. Und eine dieser Worte heißt, wir beten dich an mit unserem Tun. Weil uns das hilft, dass Liebe und Anbetung nicht ein Gefühl ist. Ich habe als kleiner Junge schon, ist mir dieser Satz hängen geblieben bei uns in der Gemeinde, dass einer der Brüder gesagt hat, Anbetung ist eine Herzenshaltung. Anbetung ist keine Stimmung. Es hat nichts mit Weihrauch zu tun oder mit einer angenehmen Musik, sondern das ist eine Herzenshaltung, und zwar die Bereitschaft, Gott zu dienen. In Geist und in Wahrheit. Nicht zu dienen in eigener Leidenschaft oder zu dienen, um sich darzustellen, was man für ein toller Mensch ist. Und nicht zu dienen, wie Jesus das von den beiden Söhnen sagt, denen der Vater sagt, geh hin, mach das, und der eine sagt, ja, tut es nicht. Und der andere sagt, ich habe keine Lust und macht es dann doch. Der dient in Wahrheit. Es geht also im Geist in Wahrheit nicht um unser Bekenntnis, sondern um unsere Tat, um die Wirklichkeit unseres Lebens. Und dazu ruft Gott sein Volk. Und dazu ruft er es mit von ganzem Herzen, mit Strenge, mit Güte. Und ich habe das vorhin schon gesagt, fast mit Verzweiflung. Gott bemüht sich verzweifelt um seine Kinder. Es sollte nicht so sein. Es ist schrecklich, wenn es in der Familie so gekommen ist, dass sich die Eltern alles Mögliche einfallen lassen müssen, um ihre Kinder zum Gehorsam zu kriegen. Es ist kein gutes Klima, wenn Eltern suchen und suchen und suchen müssen, um den Zugang zum Herzen ihrer Kinder zu kriegen. Aber es ist nicht die Verantwortung der Eltern, sondern es ist immer die Verantwortung der Kinder. Und es ist nicht die Verantwortung Gottes, dass Menschen zu ihm umkehren, sondern die Verantwortung des Menschen. Und ich sage das mal als kleinen Einschub. Es ist nicht angemessen, dass wir Gott bestürmen und ihn betteln, dass Menschen umkehren. Sondern es ist unsere Verantwortung, dass wir Menschen bestürmen und sie betteln, dass sie umkehren. Es gibt viel unfruchtbares Beten, weil man Gott in den Ohren liegt über Dinge, wo man Menschen in den Ohren liegen müsste. Und sie zur Umkehr zu rufen. Und das tut der Prophet hier. Und er tut es mit Worten, wenn wir es uns zu Herzen gehen lassen, die tun fast weh. Es ist der Blick in die Geschichte. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wie alt war Israel da? Ja, immerhin über 400 Jahre. Einfach mal zur Beruhigung, dass das so die Maßstäbe Gottes sind. bin vor kurzem jemand begegnet, der sagt, ich bin schon 3 Jahre Christ. Ich musste mich sehr bezwingen zu sagen, nicht zu sagen, da bist ja noch ein Baby. Er war ja der Meinung, also Gott hat ihn berufen zum Prediger und er war der inneren Meinung, dass er also schon ganz schön weiter auf dem Weg ist. Wir brauchen auch im Blick auf uns selber den Blick Gottes, was jung und alt ist. Er hat einen anderen Zeitmaßstab als wir. Als Israel jung war, da war es erst gut 400 Jahre alt. Jung im Glauben sind wir mit Sicherheit nach 5 Jahren, aber auch mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch noch mit 10 Jahren Christ sein, sind wir noch jung im Glauben. So langsam erwachsen dürfte man mit 20 Jahren in der Nachfolge sein. Dann darf man erwarten, dass wir Früchte des Glaubens bringen. Nicht, dass wir 20 Jahre nichts tun, nicht, dass wir 20 Jahre tatenlos verstreichen lassen, sondern dass wir mit Hingabe jeden Tag in der Nachfolge Jesu bleiben. Aber dass wir von uns selber nicht erwarten, Dinge, die eine Reife brauchen, die eine Vertrautheit mit den Sachen Gottes brauchen. Dass wir mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ohne uns selber und anderen vorzumachen, was wir verdollen. Gotteskämpfer schon sind. Das braucht Zeit, das braucht Hörbereitschaft und das braucht Dienstbereitschaft und das braucht Übung. Deswegen lasst uns einander ermuntern, solange es heute heißt, wird uns gesagt im Hebräerbrief. Wir brauchen die Unterstützung, dass wir auf diesem Weg nicht müde werden. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das wird einmal im Neuen Testament auch darauf bezogen, worauf denn? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Natürlich. Das wird einmal wörtlich so bezogen auf Jesus, der ja auf der Flucht vor den Nachstellungen des Königs Herodes des Großen mit seinen Eltern als Baby nach Ägypten gezogen war und von dort wird er zurückgerufen. Aber hier bezieht sich das ausdrücklich auf das Gottesvolk. Und wenn uns hier dieser Vers am Anfang genannt wird, dann ist das von Bedeutung für unser Leben in folgender Hinsicht. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was war denn in Ägypten mit dem Volk Israel? Es hat gelitten. Es wurde verfolgt und zwar in einer Weise, dass es von Ausrottung bedroht war, weil es einen königlichen Befehl gab, alle männlichen Neugeborenen zu töten. Ihr Lieben, das mag uns nicht bewusst sein, aber Gottes Liebe und Gottes Berufung setzt sehr früh in unserem Leben an, und zwar an den Stellen, die wir am liebsten aus unserem Leben streichen möchten. Ägypten war die Zeit der Sklaverei. Und dort macht Gott seinem Volk eine Liebeserklärung. Wenn viele von uns mal in ihr Leben zurückgucken, wann hat denn ihre erste Berufung, ihre erste Begegnung mit Gott angefangen? Als sie in der Gebundenheit der Sucht gesteckt haben, als sie in der Sklaverei der Sünde lebten. Römer 5 sagt, unter Menschen mag es sein, dass man für einen Gütigen sein Leben lässt. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Die Liebeserklärung Gottes ergeht an Menschen, wenn sie tief unten sind. Zu welchem Zweck? Es gibt einen Zweck, Gott bezweckt damit was. Wenn er Menschen von unten aufhebt.
Dass man sich nicht selbst ergibt.
Beides stimmt, aber es gibt was Wichtiges. Zum Dank? Da kommen wir der Sache näher. Es geht um Liebe. Wir haben das hier. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Liebte ich es. Und wenn jemand in Bedrückung ist und es kommt jemand runter und macht jemand dort eine Liebeserklärung, dann ist das die Methode, wie man Liebe weckt. Menschliche Liebe sieht so aus, dass man sich den Liebenswürdigsten aussucht. Das ist der Beste oder die Beste. Der Schönste oder die Schönste. Der Reichste oder die Reichste. Das ist menschliche Liebe. So funktioniert das auf der Welt. Und ist einer nicht mehr ganz so schön, dann kriegt er die ersten Runzel oder hat er bei dem Börsencrash sein Geld verloren, dann sucht man sich den Nächsten. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott beruft Menschen in der Tiefe und beweist ihnen dort ihre Liebe, um ihre Liebe zu wecken. Weil unsere Beziehung zu Gott auch nur auf dieser einen Ebene laufen kann, auf der Ebene der Liebe. Und die Liebe hat welches Organ? Heutzutage denkt man, die Organe der Liebe sind die hier unten sind. Aber das sind die Liebesorgane. Unser Ohr und unser Herz. Jemanden zu Herzen zu sprechen, bedeutet, mit ihnen in Übereinstimmung kommen. Meine lieben Mitehemänner und ihr lieben Ehefrauen und ihr zukünftigen Ehemänner und Ehefrauen. Liebe will gepflegt sein und es braucht dazu das Ohr zu hören und natürlich einen Mund, der auch was Gutes redet. Liebe ist nicht automatisch da oder bleibt oder fällt vom Himmel oder kriegt man zur Hochzeit geschenkt in irgendeinem schönen Päckchen, sondern Liebe wächst, indem ich mich dem anderen nähere und zwar auch dort und gerade dort, wo er in Not ist. Und sie wächst, dass ich darauf antworte, auf dieses Liebesangebot. Natürlich, man kann es auch wegstellen. Kriege ich alleine. Braucht ihr nicht. Geh, dass ich wieder besser aussehe. Es gibt so vieles, was ähnlich wie bei Israel damals gewesen ist, was sich heute so festgesetzt hat, auch im christlichen Bekenntnis. So viel Ersatz, so viel Scheinbares, so viel Unechtes. Aber Gott will unser Herz erreichen mit seinen Worten. Uns aufbauen und uns ziehen in die Gemeinschaft mit sich selber. Und so, ihr Lieben, funktioniert auch unser Zwischenmenschliches, wenn wir auf dieser göttlichen Ebene einander lieben. Dass wir das Herz des anderen erreichen, indem wir ihm Gutes tun und sagen. Und indem wir unser Herz erreichen lassen, wenn es uns schlecht geht, und wir es öffnen für das gute Wort des anderen und für die Tat des anderen. Auch das, da gehört was dazu. Es ist allemal leichter, sich abends vor den Computer zu setzen und irgendwas reinzuziehen, als miteinander zu reden, wenn es einem schlecht geht. Und dann klagt Gott schon im nächsten Satz. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Ein tolles Gefühl, wenn man seine Kinder ruft. Name und kommst du bitte mal. Und tap, 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 tap. Scheuklappen vor die Ohren gemacht. Könnte ja sein, dass der Vater denkt, man hat es nicht gehört. Und wenn man ein zweites Mal ruft und wieder und beim dritten Mal sich denjenigen holt und der sagt, ach, habe ich gar nicht gehört. Auch das begegnet uns im Alltag. Aber wie furchtbar ist es, wenn Gott einen Menschen ruft und er macht genauso Ohren angeklappt. Könnte ja sein, Gott hört es dann auch nicht. Das ist eine kindliche Weise, eine zerstörerische Weise. Umso schlimmer, je länger wir schon mit Gott in Berührung sind. Umso verletzender in einer Familie, je älter ein Kind geworden ist. Es ist normal, dass ein Baby das lernt erst, die Stimme der Eltern zu hören. Es ist normal, dass wir als Menschen, die frisch mit Jesus Christus in Berührung gekommen sind, unsere Schwierigkeiten haben, seine Stimme von den anderen Stimmen noch zu unterscheiden. Aber es ist furchtbar, wenn wir es hören und hören und uns innerlich festmachen und unser Ding lieber weitermachen. Den Balen opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Ich war versucht, das vorhin umzudrehen und das hat mir so widerstrebt, dieses Wort Gottesbilder. Man ist gewohnt zu lesen Götzenbilder, aber es heißt wirklich Gottesbilder. Und den Balim, den Herren. Was sagt Jesus dazu? Was nennet ihr mich? Herr, Herr. Und tut nicht, was ich euch sage. Es stößt mir manches Mal auf, wenn man in einer Gebetsgemeinschaft ist und man sitzt mit jemandem zusammen, der in jedem Satz dreimal Herr sagt. Ja, Herr und Herr und das erinnert mich jedes Mal an diesen Satz, den Jesus sagt. Was nennet ihr mich, Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Ihr Lieben, wir müssen nicht endlose Gebete machen. Aber das, was Gott will, dass gebetet wird, bezeugen, bekennen mit unserem Mund. Und wenn wir seinen Willen wissen, dann muss ich nicht mehr mit ihm darüber diskutieren oder reden, sondern dann muss ich ihn tun. Wenn ich meinem Kind einen Auftrag erteilt habe, dann möchte ich da nicht noch eine lange Diskussion darüber führen müssen. Auch nicht, wie toll dieser Auftrag ist. Sondern möchte ich, dass dieser Auftrag erledigt wird. Und wenn Gott uns bestimmte Dinge mitteilt, die zu tun sind, dann geht es darum, dass wir sie tun. Und nicht, dass wir da noch ganz großes Palaver drüber machen. Auch kein frommes. Aber, so war es damals im Volk Israel und so ist es bis zum heutigen Tag, sie gingen von meinem Angesicht weg. Ach, ich habe gerade noch das. Ich muss noch jenes. Sonntag wieder. Woche über habe ich keine Zeit für sowas. Und man opfert den Balen. Was unterscheidet Baal von Jahwe? Was unterscheidet Baal von Jahwe? Das kann man manches Mal vergessen, wenn es Tausende gibt, die ihn anbieten. Er ist von Menschen geschaffen und verfügbar. Weil das Wort Baal für uns kein umgangssprachliches Wort ist, hört sich das gleich wie ein Götze an. Aber für die für die Juden der Zeit damals war das das einfache Herr. Baal heißt Herr. Ich würde heute sagen Herrgott. Das ist gemeint. Das ist nicht irgendwas in eine Fratze oder sowas gemeint, wo wir gleich sagen, oder ein Pentagramm oder so, wo man das mit verbindet und sagt, ja, das ist was Satanisches, sondern das ist das, was sich mit der herkömmlichen Gottesvorstellung verbindet. Und alle tun es. Der Unterschied zwischen Baal und Jahwe ist, dass Jahwe sein Volk herausfordert. Zu Baal sagen wir, tu das, tu jenes, erhöre uns. Und Gott sagt zu uns, tu das und jenes weg. Zu Baal sagen wir, Herr, nimm mir das und das. Und Gott sagt zu uns, gib mir das und das. Es ist vor allem die Bereitschaft, sich auf die immer neu ungewöhnlichen Wege Gottes einzulassen. Die Wege Gottes sind immer wieder neu ungewöhnlich. Wir können sie uns kaum vorstellen. Er hat sein Volk 40 Jahre ziehen lassen. Er hat sein Volk die nächsten Jahrzehnte kämpfen lassen. Er hat sein Volk danach eigentlich jahrhundertelang anders sein lassen als die anderen Völker um es herum. Ohne König. Immer auf den direkten Draht angewiesen. Er hat sie dann wählen lassen. Nachdem er seine Ordnungen festgemacht hatte, konnte das Volk wählen, in den Ordnungen Gottes zu laufen oder sich eine eigene zu machen. Und Hosea redet zu den 10 Stämmen Israel. Die hatten ihr eigenes gemacht. Die hatten ihre Stierbilder aufgebaut, statt in den Tempel nach Jerusalem zu gehen. Und Hosea kommt zu einer Zeit, als das fast zu Ende war. Und wir sind heute, wenn man so will, eigentlich an einem Schlüsselkapitel in diesem Propheten, weil heute in diesem Abschnitt genau das prophezeit wird, was kurze Zeit später eintritt. Du wirst nach Assyrien hingeführt werden. Das ist vielleicht 5 Jahre, bevor das an eingetreten ist, gesprochen worden. Das dürfte zur Zeit des Königs Hosea gewesen sein. Das war der letzte König von Israel. Und vorneweg wird dieses Volk nochmal mit der ganzen Liebe Gottes konfrontiert. Ich lehrte Ephraim laufen. Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht, dass Gott uns das Laufen lehrt? Geistlich gesehen? Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, dass seine Eltern ihm das Laufen beigebracht haben? Und macht man sich dann noch einen Kopf drüber, wo man überall hinläuft? Ob das im Sinne derer ist, die einem das beigebracht haben? Mit wie viel Sorgfalt bringt man ein Kind das Laufen bei? Warum denn? Nicht, dass man sich freut und sagt, ah, das kann schon mit 9 Monaten laufen oder mit 13 oder mit 18, je nachdem wann. Sondern weil man das Kind lehrt, gute Wege zu gehen. Sind wir uns darüber im Klaren, dass wir denen, die uns etwas beigebracht haben, auch verantwortlich sind, was wir daraus machen? Also Eines der verpöntesten Lieder ist dieses Hab acht, kleines Auge, was du siehst. Hab acht, kleiner Fuß, wohin du gehst. Warum ist das verpönt? Weil das ein wichtiges Lied ist. Achte darauf, was du aus dem machst, was dir gegeben ist. Gott hat uns Augen gegeben, Ohren gegeben, einen Mund gegeben. Wir haben Verantwortung darüber, was wir damit tun, ihr Lieben. Und Gott wird uns darüber zur Rechenschaft ziehen. Denn es sind seine Gaben. Und zwar extra getan, um Gutes weiterzugeben. Und nicht, um uns damit zu versündigen gegeneinander. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Man kann sich so an das Gute gewöhnen, dass man das für selbstverständlich hält, wenn man das immer wieder verschlusst. Wenn wir das Lied singen, in wie viel Not hat mich der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet, dann meint das gerade nicht, dass man dann die Sau rauslassen kann, er wird es schon wieder machen. Es ist eine Gnade Gottes, dass er unserer Not begegnet. Es ist kein Anspruch, den wir hätten. Es ist seine Liebe. Wenn wir die Knistereien einfach so lange beiseite legen, bis wir sie dann verzehren. Dankeschön. Es gibt keinen Anspruch auf seine Liebe. Er verschenkt sie. Und wir sind in die Verantwortung genommen, entsprechend darauf zu reagieren. Verantwortlich. Das weiterzugeben. Dankbar, sorgfältig. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Kennt ihr das? Na, wer mal verliebt ist, der kennt das. Man möchte den anderen am besten an sich binden. Und wenn man getrennt ist, wünschte man sich nicht nur das Telefon, sondern ein richtig langes Seil, um den anderen ranzuholen. In die Nähe zu bringen. Sind wir uns darüber im Klaren, dass Gott das auch will? Dass wir wirklich in seiner Nähe sind? Wo ist das? Bei der Disco? In der Gemeinde der Gläubigen, ganz klar. Und in seinem Wort, das ist unsere persönliche Zeit mit ihm. Was liegt auf dem Nachtschrank? Roman? Bibel? Naja, schön, ich freue mich, wie viele das sind, die seine Gemeinschaft suchen. Genießt das auch? Ich kenne Zeiten, da hat mir das Angst gemacht. Da habe ich gedacht, man muss ein Masochist sein, um die Bibel zu lesen. Warum? Solange unser Herz nicht gereinigt ist, dann trifft uns ein Wort. Dann tut es weh, das zu lesen. Ich konnte wirklich in meiner Jugend nicht verstehen, dass Menschen das freiwillig machen oder gar noch gerne. Egal, was ich aufgeschlagen habe, es hat mich alles verdammt. Und dieses selbe Wort, wenn unser Herz gereinigt wurde, durch diese Waschung des Wortes, ist eine Quelle beständiger Freude und Auferbauung und erstaunlicher Entdeckung. Das, ihr Lieben, ist das Ziehen mit den Liebesseilen Gottes. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben. Kennt ihr das? Wenn man ein Pferd hat, man zügelt das. Und es hat sich verletzt, weil man es mal zerren musste, weil es auch seinen eigenen Weg gehen wollte. Und man hat es mal straffer genommen und das wollte nicht. Und dann hat sich wieder reingegeben in diese Gemeinschaft. Und dann möchte man es ihm leicht machen und hebt ihm das, dass es ihm nicht schmerzt. So ist Gott mit uns. Auch wenn er uns mal züchtigt, möchte er nicht, dass wir lange leiden, sondern dass wir hinterher schnell wieder auf die Beine kommen. Das ist das, was dann gesagt wird. Ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Gott will erstens, dass wir leicht lenkbar sind von ihm und dass, wenn wir uns schon haben gehen oder hängen lassen, spätestens nach einer Ermutigung wieder in Tritt kommen. Es ist normal, dass wir Ermutigung brauchen, auch untereinander. Aber es ist nicht normal, dass man jemand bitteln und betteln muss. Komm, möchtest du nicht endlich wieder? In wie vielen Familien geht das so? Willst du nicht wieder gut sein? Und dann verhärtet sich das. Und Gott will, dass es leicht ist. Es ist nicht vermeidbar, dass Ärgernisse kommen. Aber dass sie bleiben, dass sie sich festsetzen, dass daraus Bitterkeit wird, das ist vermeidbar. Das muss unter Gläubigen auch in Gang gesetzt werden, dass wir schnell zueinander finden. Natürlich, man gerät mal aneinander. Und? Ist nicht schlimm. Solange wir wieder zueinander finden. Solange wir wieder bereit sind, uns gemeinsam auf den Weg Gottes zu bewegen. Einmal, tut mir leid, und dann kann wieder gut sein. Oder zu sagen, das hat mich so verletzt. Bitte, rede so nicht mehr. Dann kann wieder gut sein. Man tickert manches Mal beim anderen eine Stelle an, die ist uns selber nicht bewusst. Wirklich. Ich bin normalerweise recht robust und vertrage einen Stuck. Aber mir ist das vorige Woche gegangen, ich hatte mir den Fuß verletzt. Und wenn dann einer dagegen stößt, dann gehe ich hoch. Und es gibt sowas auch untereinander, auch seelisch. Wir sind gewohnt, wie wir miteinander umgehen. Und dann ist einer gerade an einer Stelle verletzt und dann kommt man dagegen. Boah. Dann knallt es. Das kann passieren. Da sind wir nicht allwissend, dass wir einander das nicht zufügen könnten. Da muss man auch drüber reden. Oder ich war so unter Druck und habe eine von den Mitarbeiterinnen angeschnauzt. Dann kriege ich eine SMS. Du Frank, ich komme damit nicht zurecht. Dann schreibe ich, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist das Wenigste, was ich dann schreibe. Es tut mir leid, dass ich dir so hart begegnet bin. Es hat nichts mit dir zu tun. Es gibt solche Situationen. Dann muss man das klären. Und seht ihr, so versucht Gott, das zu klären zwischen seinem Volk und sich. Und am Ende verzweifelt er daran, weil es nicht hören will. Das ist Verhärtung. Das ist furchtbar. Wenn man das so liest, Vers für Vers, es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, wer wird sein König sein? Denn sie weigern sich umzukehren. Mit was für einer differenzierten Art Gott mit seinem Volk umgeht, das dürfen wir auch für uns wissen. Es gibt für jeden so einen ultimativen Schrecken. Ich sag mal so, für jemanden, der in Drogen gesteckt hat oder im Gefängnis war, der sagt, nur das nicht wieder. Gott geht darauf ein. Er sagt seinem Volk, auch wenn du dich bis an den Rand verschuldet hast, Ägypten liefere ich dich nicht wieder aus. Aber Assyrien. Gott hat verschiedene Interventionsmöglichkeiten. Ich halte das für einen wichtigen Punkt, auf den man sich als Eltern bewahren sollte, wenn man widerspenstliche Kinder erzieht. Ich sage mal ein Beispiel. Ein Kind hat den panischen Schrecken vor irgendeinem dunklen Raum. da will es nicht hin. Okay, das kann ich respektieren. Aber dann muss es eine andere Möglichkeit der Sanktion geben. Gott hat solche unterschiedlichen Arten, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen, auch streng. Aber eine Sache ist gut, er liefert sie nicht dem endgültigen Verderben aus. Ägypten hätten sie platt gemacht. Es war ja auch, die Rettung Israels aus Ägypten war ja eine Traumatisierung für die Ägypter. Dieses stolze Volk, dieses Weltreich, von diesen kleinen Häuflein so vorgeführt, dass ihre ganze Heeresmacht umkommt und das, ohne dass sie auch noch einen Handstreich gegen sie gemacht hätten. Dieses Trauma hat sie geprägt. Das ist bis heute so. Zwischen Ägypten und Israel gibt es so eine Sache, dass man so ein Stückchen Abstand nimmt. Und deswegen sagt Gott am Ende, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adama, wie Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Da hat man Mühe, das so in heutige Worte zu fassen. Adama und Zeboim, das waren die beiden Städte, wenn mich nicht alles täuscht, die zusammen mit Sodom und Gomorra ausgerottet wurden. Das waren nicht die, in denen das Schlimmste passiert war, aber die so damit durchsetzt worden waren, mit dieser gottlosen Lebensart, dass sie einfach mit in das Gericht Gottes kommen. Wenn das Volk Gottes sich versündigt, dann ist es nie so schlimm wie Satanismus selber zum Beispiel. Aber man kann so mit reingerissen werden. Man kann so viel mitmachen. Man kann sich so vergessen und so unwürdig der Liebe Gottes zeigen, dass man durchaus in das Gericht hineinpassen würde. Aber Gott sagt, wie könnte ich? Ich habe dich geliebt, ich habe so viel in dich investiert. Ich habe so viel Zeit in dich gewendet. Mir dreht das Herz um vor Mitleid. Ich kenne das, ich bin dankbar. Wir haben ja auch solche Zeiten, dass Kinder nicht ganz so die Wege laufen, wie man sie sich wünscht. Und ich weiß, wie das ist, wie sich das Herz in einem umdreht, bis sie wieder zurückkommen. Bis die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und Gott sagt, nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes und nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornflut kommen. Wisst ihr, was das heißt? Nur diesen Satz ernst nehmen. Das heißt, Gott würde, er will nicht. Und das heißt es wieder für uns, ich sage das nochmal für uns Männer, es gibt Situationen, da würden wir explodieren. Und da könnten wir wie Rambo um uns herum schießen und nichts mehr stehen lassen. Und dann heißt es, ich will nicht. Ich will nicht. Das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und das ist das, was uns im Epheserbrief gesagt wird. Zürnet, aber sündigt nicht. Oder wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Zorn ist nicht nur ein göttlicher Wesenszug, sondern Zorn ist etwas Legitimes. Aber Zorn braucht ein Maß. Jezorn ist keine Eigenschaft Gottes. Zorn ist eine Eigenschaft Gottes, aber nicht Jezorn. Und Zorn ist möglicherweise eine Gefühlsregung, um die ich nicht herumkomme. In der Familie nicht, vielleicht sogar in der Gemeinde nicht. Aber es darf nicht ein Zorn sein, der durch den Willen nicht mehr kontrolliert wird. Was ist denn Zorn? Es ist die normale Reaktion auf verschmähte Liebe. Wie? Das Zorn wächst aus verschmähter Liebe. Ein Menschen, den ich nicht liebe, für den ich überhaupt nichts übrig habe, der kann machen, was er will. Er interessiert mich nicht. Es gibt oft so dieses, dass Gläubige so sehr irritiert sind, wenn sie in sich merken, dass sie zornig werden. Das sage ich erstmal einfach zur Beruhigung. Viel gefährlicher ist, wenn mich alles kalt lässt, wenn mir alles am Buckel runterläuft. Dann habe ich mit jemandem gebrochen. Dann interessiert er mich nicht mehr. Wenn in einer zerrütteten Familie man so nebeneinander herläuft, dass einen gar nichts mehr berührt, dann ist man nicht nur jenseits der Liebe, sondern auch jenseits des Zorns und dann hat man eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Zorn ist die letzte Verzweiflung, die Liebe zu retten. Und hat deswegen oft eine wichtige Funktion. Und deswegen entbrennt der Zorn Gottes und grenzt er ihn trotzdem ein. Und dann kommt ein Gedankenstrich. Und dann kommen noch zwei Verse. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Wer legt mir diese beiden letzten Verse aus? Wann geschieht das? Wenn wir diese Prophezeiung des Hosea nehmen, ich hatte vorhin gesagt, er sagt dieses, den Vers 5. Er wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Wenn wir mal den Gesamtzusammenhang lesen, da wird uns eine Sache auffallen. Und zwar, dass in der Zeit, als das gesprochen war, Assyrien schon die Bedrohung für das Volk Israel gewesen ist. Und dass der damalige König Hosea versucht hat, mit dem Pharao so aus Ägypten zu dealen, um die assyrische Bedrohung möglichst von sich wegzuhalten. Das heißt, diese Worte, dieses Kapitel 11 von Vers 1 bis Vers 9, hat der Prophet unmittelbar in seine Zeit hineingeredet. Es war die göttliche Sicht für die jetzige Situation, also für die damalige Situation. Es war gleichzeitig eine Weisung drin, diesen Deal mit Ägypten gar nicht erst für fruchtbar zu halten, weil Gott dazu gesagt hat, dahin werdet ihr nicht zurückkehren, aber nach Assyrien werdet ihr ziehen. Da konnten sie drauf hören oder nicht. Und ich sage in Klammern, sie haben nicht gehört. Und mitten in diese Prophezeiung kommt ein Gedankenstrich, ich würde mich echt interessieren, ob der auch im Urtext steht. Weil diese Übersetzung das sehr sorgfältig macht und da ist am Ende von 9 Strich. Und dann kommt ein Zeitsprung, ihr Lieben, von 2500 Jahren. Und die letzten beiden Verse erfüllen sich wirklich 1950 bis 1970 oder 75. Wirklich. Hinter dem Herrn werden sie herziehen, wie ein Löwe wird er brüllen. Gott hat um die Zeit des Weltkriegs herum die ganze Welt erschüttert. Und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Das ist geschehen. So ist Palästina wieder besiedelt worden. und aus Ägypten wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Lande Assur. Wisst ihr, was das ist? Das sind die beiden ganz großen Zurückführungen dieser damals zerstreuten Stämme Israels, die in diesen beiden riesigen Luftbrücken aus Ägypten, nämlich dem späteren Äthiopien, und aus Assur, dem späteren Irak, zusammengeholt ist. Wer sich erinnert, in meiner Jugend war das das große Ereignis, was die Gläubigen auf der ganzen Welt gefeiert haben, dass diese verlorenen Stämme Israels in zwei großen Kommandoaktionen zurückgeholt worden sind. Die Falachen aus Äthiopien und die irakischen Juden über 40.000, und zwar beide, wie es hier steht. Wie ein Vogel und wie eine Taube mit großen Flugzeugaktionen. Ich glaube, dass diese beiden Verse sich wirklich erfüllt haben in unserer Zeit. Und das ist, und so ist prophetischer Dienst geheimnisvoll, für den Propheten selber nicht fassbar und auch für den Hörer manches Mal nicht verstehbar, dass sich in ein prophetisches Wort zwei Dinge mischen. Das eine ist das Reden Gottes für hier und jetzt, in Klammern für die nächsten 5 Jahre. Und der nächste Satz ist das prophetische Wort Gottes für in 2500 Jahren. Weil vor Gott ein anderer Zeitraster gilt als für uns. Wir kennen eigentlich nur linear. Heute, morgen, übermorgen und davor gestern, vorgestern und vorvorgestern. Und Gott bewegt sich in der Zeit anders, wie das in der Losung heute heißt. Psalm 139. Du webtest mich im Verborgenen, heißt es dort. Oder in ihm leben, weben und sind wir. Und im Psalm 139, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch geschrieben. Gott ist eben ein Gott nicht nur der Vergangenheit und der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Er weiß diese Dinge und er offenbart manches seinen Knechten, den Propheten. Und es braucht das Hören aus dem Geist Gottes und das nicht durcheinander zu werfen. Es gibt viele Verwirrungen unter den Gläubigen auf der ganzen Welt, weil man Dinge aus dem Zusammenhang reißt, weil man das versucht irgendwie zusammenzubasteln, weil man versucht etwas dem Zeitlauf anzupassen. Und deswegen ist uns gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und er sagt wieder, wer ein Ohr hat zu hören. Das bedeutet, es hat nicht jeder das Ohr zum Hören. Manche haben es, um sich die Haare dahinter zu klemmen. Andere haben es sich, um Ringe da rein zu basteln. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, wozu man die Ohren benutzt. Gott will, dass wir sie hörend benutzen für das, was der Geist der Gemeinde sagt. Vater, ich danke dir für diesen Nachmittag. Und ich preise dein Wort und deine Weisheit und deine Kraft und unterstelle diese ganze Gemeinschaft deiner Führung und deinem Erbarmen und bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst, auf deine Liebe zu reagieren mit Liebe. Amen.